Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen und den interessantesten Gesprächen. Manchmal geht es um Wirtschaft, manchmal geht es um Politik, manchmal geht es sogar um Kirche. Wir haben ja schon einen Bischof hier gehabt. Also, das ganze Spektrum ist vorhanden. Und heute reden wir, ich sage jetzt für mich persönlich, ein relativ kompliziertes Thema. Es geht um Kultur. Was ist Kultur? Und wer könnte dort eigentlich besser Auskunft geben als ein ehemaliger Direktor von Pro Helvetia? Heute Leiter und Direktor von der Mercator Stiftung, eine Stiftung, die unter anderem für Kultur zuständig ist. Er wird uns aber mehr darüber sagen. Ich begrüße ganz recht herzlich den Andrew Holland.
Guten Abend.
Andrew Holland, das tut jetzt ganz speziell. Also Holland, ein Land für uns, die Niederlande, und Andrew, ein englischer Name. Sie sind der Sohn von einem Engländer oder von einem Brit, besser gesagt, unter einer Herisauerin.
Ja.
Jetzt, was ist mehr geblieben? Oder ist das jetzt eine ganz gesunde Mischung?
Es ist eine gute Frage. Weil ich weiss nur, ich habe mir immer überlegt, wo komme ich her? Und es ist tatsächlich so, wie bei vielen, die aus dem Ausland zugezogen sind, man hat zwei Seiten. Man hat den Geburtsort, man hat die ersten Eindrücke, die Sinneswahrnehmungen, die Erinnerungen. Aber die ganze Prägung, Sozialisieren, Freundeskreis, Themen, Ausbildung, Arbeit usw. ist alles da. Und ich glaube, der entscheidende Punkt, wo alle sagen, ist Schweiz gegen England im Fußball. Für wen hat man den Daumen? Und ich bin für die Schweiz.
Also, aber die Engländer gewinnen einfach meistens. Das ist eben das Dumme, oder?
Außer den Penaltyschüssen.
Also es wäre eigentlich effizienter für die Engländer zu sein, weil dann ist die Chance, dass man gewinnt, ist ein bisschen grösser. Aber ihr Dialekt, also Herisau, da sind wir ja in Appenzell. Das ist Appenzell Ausserrhoden, oder?
Ja.
Und das sind ja die Katholischen gegen die Reformierten. Haben Sie das selber noch ein bisschen mitbekommen, die Innerrödler und die Ausserrödler, von der Religion her und dass man sich gegenseitig nicht so leiden? Oder ist das eigentlich schon lange vorbei?
Den religiösen Teil habe ich als Kind nicht so mitbekommen, als Jugendlicher. Das ist mir vorbeigegangen. Aber wenn wir Fußball spielt haben gegenüber denen vom anderen Halbkanton, ist das natürlich gegenseitig immer das Thema gewesen.
Also schon gar, Herisau, also ich spreche in der Rode gegen Ausserrode.
Es ist so, man hat das, glaube ich, überall in der Schweiz, in unserem Föderalismus, dass wenn man unterschiedliche Halbkantone hat oder Nachbarkantone, dass es schon so eine gewisse Rivalität gibt, wo bis hin zu Witz geht, gegenseitig hochzüchen und so weiter und so fort. Das haben wir, glaube ich, gemacht.
Was ist so der Unterschied? Also Appenzell, ein wunderschönes Städtchen, Dörfli oder fast, was man kann sagen. Also alles noch intakt. Da geht man gerne rumlaufen und ein bisschen rumwandern in Appenzell. Was macht man in Herisau?
Ja, das haben wir uns als Jugendliche auch gefragt.
Kultur,
hat,
oder?
Der Vater natürlich hat eine gewisse Nähe zu St. Gallen, wo es relativ nah war, wo doch immerhin so eine metropolische Funktion hatte im Gebilde. Wir haben damals in meiner Jugend, ich bin ein Fußballerkind, bis heute noch sehr engagiert im Fußball, heutzutage mehr passiv. Wir haben viel Sport gemacht, wir sind relativ viel Russen gewesen, aber es ist in dem Sinn urbaner als Appenzell Innerrhoden und näher zu St. Gallen.
Also in der Region Herisau, dort arbeitet man und in Appenzell dort lebt man?
Das kann ich nicht beurteilen, ich kenne niemanden, der das macht.
Also kombiniert.
Aber es gibt sicher auch solche, die beide machen.
Ich habe gelesen in der Vorbereitung, Holland ist bekennender Fan des FC St. Gallen.
Ja.
Ist immer noch so?
Ja.
Schon. Und wieso nicht vom FC Herisau oder vom FC Appenzell?
Es ist, glaube ich, alle orientiert sich ein bisschen gegen auf, wo die Qualität des Spiels besser ist. Und in der Schweiz ist die Superliga oder damals Nationalliga auch das oberste gesehen. Und ich bin schon als 6-7-Jähriger immer als Espenmoos damals und ich gehe heute mit meinen Jungs regelmäßig auf St. Gallen Kribun Park Fußball schauen.
Wie ist so das Verhältnis denn von Ihren Buben, von Ihren Kindern zum Fußball?
Beides sehr Fußball begeistert. Spielen beide selber und kommen beide mit auf St. Gallen, was nicht einfach ist, weil sie ja in Zürich zur Schule gehen und durchaus zum Sport werden können.
Also mit Pro Helvetia und Mercator sind Sie also ein bisschen wie zum Mr. Kultur von der Schweiz geworden. Jetzt die Frage, ist Fußball auch Kultur?
Es hängt davon ab, welche Definition sie zugrunde legen.
Die Hooligans Breit. Vermutlich nicht. Ja, vielleicht sogar die Hooligans. Das ist vielleicht auch eine Art der Kultur. Oder?
So eine Art Streitkultur. Auf eine sehr schlechte Art und Weise gelebt. Wenn man davon ausgeht, wie es die internationale Organisationen definieren, Kultur ist alles, was Leben und Austausch unter Menschen ausmacht, Identität und so weiter definiert, würde ich davon ausgehen, kann man Kultur und Fußball oder Fußball auch zur Kultur im weiteren Sinn nehmen.
Wenn man jetzt sagt, Sie sind ja, Sie haben wahrscheinlich einen britischen Pass, nehme ich mir an, oder?
Ja.
Eben, also Sie sind auch ein Brit und Fußball in England ist ja Number One Sport eigentlich, oder? Was ich dort immer wieder unglaublich finde, also ich ab und zu in London kann ein Spiel von den Gunners schauen und das ist, glaube ich, ein Stadion mit etwa 60'000 Plätzen und ich habe gestaunt, wie schnell dass sich das in welcher Ruhe dass sich das Stadion gefüllt hat. Und nachher ist eine riesige Hitzeschlacht losgegangen in diesem Stadion, 60'000 mit roten Köpfen. Und nachher ist das Stadion innerhalb von einer Viertelstunde wieder leer gewesen, alles in Ruhe. So, wie ich es eigentlich in der Schweizer Stadion gar nicht erlebe. In der Schweizer Stadion gibt es, glaube ich, mehr Prügelereien mittlerweile als das in England. Und Hooligans, das kommt ja aus England, also die Schlägereien und alles zusammen. Aber die Engländer scheinen das, vor allem in den grossen Stadien in London, wirklich mega gut im Griff zu haben. Gehen Sie alles noch nach England Fußball schauen?
Wenn wir in England sind, gehen wir zu unserem Stammverein, das ist der AFC Bournemouth. Für Premier League sehr ein kleines Stadion, 12'500-13'000 Zuschauer. Und ich weiss noch, als ich erst mit meinen Söhnen gegangen bin, wir haben genau den gleichen Eindruck gehabt. Es war unglaublich friedlich, sehr eine angenehme Stimmung, dann sind die Fans los, die sind wirklich vereinsunterstützend, also weniger gegen die anderen, sondern mehr für die eigenen. Sehr eine laute, intensive Stimmung, aber total friedfertig.
Ich habe das eben erlebt in London, wie zum Beispiel, wenn die riesen Menschenmassen rausgehen, dann stehen dort so Ross, wie ich in der Schweiz so gross noch nie gesehen habe. Auch mit nicht nur Herren oben drauf, Herren Polizisten, sondern auch Damenpolizisten, die einen mega Eindruck hinterlassen. Und wenn sie merken, dass irgendwie ein bisschen Leben in die Wolken von Menschen hineinkommt, dann drehen die Ross ab und riegeln sofort die Menschenmenge ab. Und alle haben mega Respekt. Also wenn man gerade vor so einem Ross abgeriegelt wird, dann ist man ruhig und sagt, hoffentlich geht das Ross gleich weg. Oder? Also man hat auch noch etwas weiteres gemacht in England. Man hat eingeführt, dass einer, der irgendwie unangenehm aufgefallen ist, sich bei der Polizei muss melden, während ein Match läuft. Und er darf wieder reingehen, wenn der Match fertig ist, damit der Türkei Unruhe kann machen. Also die haben das durchgegriffen und ich glaube, die Engländer haben einfach in der Premier League haben sie keine Probleme mehr, aber ich glaube, ein bisschen weiter unten, manchmal glaube ich eben schon. Mm. Jetzt, Bournemouth ist bekannt zum Englisch lernen, oder nicht?
Ja.
Also gehen ganz viele Schweizer gehen dort her, wenn sie das wollen lernen, was ihnen in die Wiege geleitet wurde, nämlich richtig Englisch reden, schönes Englisch reden.
Nein, ich bin 30 Minuten weg von Bournemouth auf die Welt gekommen und von dort habe ich auch dort im Fußball schon Heimatbezug, bei weitem nicht so wie beim FC St. Gallen. Also ist ganz klar Number One FC St. Gallen. Aber einmal einen Einblick nehmen und zuzuschauen, finde ich schon sehr spannend.
Wie träumen Sie? Englisch oder Deutsch? Oder du sie immer übersetzen, laufend übersetzen? Oder Deutsch mit Untertiteln?
So mit ChatGPT oder so, ja. Ein Chip im Hirn? Nein, ich träume Deutsch. Also ich muss lange im englischsprachigen Raum sein. Also für meine Dissertation bin ich in San Francisco gesehen. Nach 3-4 Monaten hat es ein bisschen angefangen, auch wieder Englisch zu träumen. Aber grundsätzlich ist es entweder sprachlos oder der Kontext, in dem meine Träume sind, ist ein deutschsprachiger Kontext.
Sie haben jetzt gesagt, Sie haben eine Dissertation geschrieben. Sie sind nicht Andrew Holland, sondern Sie sind Dr. Andrew Holland. Wie sagt man nicht Holland, oder Holland, oder wie sagt man es richtig? Ist richtig schön.
Ich habe sehr viele unterschiedliche Formen gehört.
Okay, also, der Dr. Andrew Holland, Sie haben Jus studiert, ja. Sie sind Jurist und haben das abgeschlossen an der Universität oder Handelshochschule St. Gallen, wo ja dann eben nicht mehr Handelshochschule ist, sondern universitären Charakter bekommt und auch die Jurisprudenz angeboten hat. Warum sind Sie dort hergegangen? Bern ist ja so eine Jurisprudenz-Hochburg, vielleicht Zürich gehört ja auch noch dazu. Und St. Gallen ist lange nicht so wahnsinnig bekannt für einen Juristenberuf.
Es hat unterschiedliche Gründe gehabt. Der erste Grund, also zum Teil sind es wahrscheinlich sehr lapidar wirkende Gründe. Der erste Grund ist, gesehen gefunden, ich will nicht etwas studieren, was ich sowieso mache. Und ich habe viele Bücher gelesen, ich habe viel Film geschaut, also ist mir das Wichtigste, etwas anderes zu machen. Das Zweite, was ich gemerkt habe, ich will etwas, wo ich einen Beitrag leisten kann, wo ich das System verstehe. Die HSG hat ein wirtschaftliches Grundstudium, das ist mir wichtig, um auch eine Ahnung zu haben, wie Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft auch funktioniert, sich organisiert, um nachher auch Meinung dazu zu bilden. Und dann ist dazu gekommen, ich habe dort in St. Gallen, ich bin Werkstudent gewesen, ich habe eine Schule gegeben, ich habe als DJ gearbeitet, ich bin zunehmend künstlerisch tätig gewesen. Und von dort hatte ich sehr viele Möglichkeiten gehabt, die mich sehr in St. Gallen behalten haben.
Sind Sie Werkstudent gewesen, weil Sie haben müssen, weil die Eltern einfach die finanzielle Kraft nicht hatten? Oder sind Sie Werkstudent gewesen, weil Sie einfach gefunden haben, ich möchte gerne mein Studium selber mitfinanzieren?
Ich habe schon mein Studium finanzieren oder mitfinanzieren oder größtenteils finanzieren. Und gleichzeitig, und das ist auch das Thema mit unseren Kindern heute, habe ich das sehr bereichernd gefunden. Ich habe schon von früh auf berufliche Erfahrungen haben, neben dem Studium auch in die reale Arbeitswelt hineinschauen und die Kompetenz und Qualifikationen erwerben, die ich sonst nicht hätte.
Sie haben gesagt, Sie sind in England, in Großbritannien auf die Welt gekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich auf die Welt gekommen. Oder? Man kann ja auch anders ein bisschen auf die Welt kommen. Sind aber nachher aufgewachsen, letztendlich in der deutschen Schweiz.
Ja.
Was ist da passiert? Also, zuerst ist die Herisauerin ist nach England gegangen und dann ist der Engländer mit der Herisauerin wieder zurück in die Schweiz gekommen.
Ja.
Warum?
Mein Vater hat ein Jobangebot bekommen am Institut Rosenberg als Lehrer. Und das hat er attraktiv genug gefunden, um den Wechsel zu machen. Und für meine Mutter mit der Herkunft der Ferisau ist es ein guter Ort, um wieder zurückzugehen, wo wir auch ein Netzwerk hatten, wo wir an anderen Orten nicht hatten.
Rosenberg, eines von diesen ganz renommierten Instituten, Schulen. Wie ist Ihr Vater dazugekommen? Also, er war schon in England und die haben die irgendjemand inseriert oder so. Wissen Sie das noch?
Nein. Das war okay. Am Familientisch nie das Thema gewesen. Wie hast du deine Stelle bekommen?
Ja, wieso ist er in die Schweiz gekommen? Auch nicht.
Also die Familiengeschichte, die wir als Kind gehört haben, ist, wie unsere Mutter sehr auch gekommen ist, dass es auch einen Grund gibt, dort wieder zurückzugehen. Ich gebe zu, ich habe schon auch manchmal gedacht, wieso Herisau und nicht Berlin, New York, Paris oder so etwas. Und mein Leben rausgekommen wäre, wenn es nicht Herisau gewesen ist.
Aber das haben Sie ja nachher selber können machen, Berlin und so weiter.
Ja.
Also Sie haben das können nachholen. Sie sind den Eltern nicht gram wegen dem, dass Sie hier in Herisau aufgewachsen sind?
Nein, im Gegenteil. Also ich glaube, der Mensch, den ich heute bin, wäre ich nicht gesehen, wenn ich nicht in Herisau und in der Schweiz aufgewachsen wäre und die Möglichkeiten gehabt, die das Land bietet. Das
Sie haben schon jung, haben Sie gesagt, während der Zeit, bevor Sie an die HSG sind gegangen und nachher auch der HSG, geschafft. Sie haben das Discjockey geschafft. Sie haben Rap-Platten aufgelegt, sie haben Konzerte veranstaltet. Also das heisst, der junge Andrew Holland ist schon so in die Kulturszene reingezogen worden. Neben der, wenn wir sagen, ein bisschen trockenen Materie von der Jurisprudenz.
Ja, ich leide unter das, dass ich sehr unterschiedliche und vielfältige Interessen habe. Und ich habe das Glück gehabt bis jetzt in meinem Leben, dass ich immer wieder die Interessen können machen und zum Teil auch verbinden. Und das ist ein riesiges Geschenk.
Also die Kulturschaffenden, die ja so im Umgang ein bisschen chaotisch sind, oder? Ist natürlich nicht schlecht, wenn sie nachher irgendeinen Boss haben, der mal Gesetz hat gelernt und weiss, was ist möglich und was ist nicht möglich. Das hat ihnen sicher auch viel geholfen. Oder? Also als Kulturmanager wissen, okay, es gibt auch noch Vertragsrecht unter darunter, es gibt auch noch vielleicht sogar ein Strafrecht unter darunter. Also ich kann nicht einfach jemandem die Scheibe einschlagen und sagen, das war jetzt Kultur gewesen. Das funktioniert alles nicht. Also hat das die Kulturszene eigentlich ein bisschen gebraucht, dass mal einer gekommen ist, der ein bisschen, wenn wir sagen, am Boden ist gestanden und gewusst hat, um was es geht?
Ich würde es anders formulieren. Wenn man davon ausgeht, dass die Meinungsäußerungsfreiheit Wörter und Wortmeldungen schützt, hat man ja gemerkt, dass das nicht alles ist, wie man Meinungen bilden kann. Man kann auch nonverbale Sachen bilden. Und es ist sicher ein Vorteil gewesen, dass ich beide Welten kennt habe und durch das auch eine Übersetzungsleistung zwischen Kunstschaffenden und Verwaltung, Politiker machen konnte, dass man sich gegenseitig verstanden hat. Das habe ich immer als sehr wichtig, sehr wertvoll empfunden. Und es hat auch mein Wesen empfunden, so die Brücke zu bauen, damit man miteinander gemeinsam bestmögliche Ergebnis erzielen
kann. Ihre Dissertation, die Sie gemacht haben, das ist gegangen um Kulturförderung in Amerika und der Schweiz. Also die grosse Schweiz und das kleine Amerika. Und wenn man heute über Kultur nachdenkt in Amerika, würde es viel geben, wo Fragen gibt es überhaupt noch eine Kultur in Amerika, was natürlich äußerst überheblich ist. Und jetzt komme ich vielleicht gerade schnell außerhalb der Kultur zu einem Thema. Sind wir Schweizer nicht wahnsinnig überheblich? Also die Amerikaner haben jetzt halt den Donald Trump als Präsident und der wirkt jetzt und macht und wirbelt und unsere Börsen krachen zusammen und einfach, es weiss niemand mehr so recht, was soll gelten. Um 10 Uhr zu oben gilt der Zoll, am Morgen um 7 Uhr gilt er nicht mehr. Also das sind wir eigentlich nicht gewöhnt gewesen von unserem ganz grossen Vorbild Amerika. Aber trotzdem haben wir immer mit den blutigen Fingern auf Amerika gezeigt. Und wenn man jetzt zugehört, in den Nachrichten beispielsweise, was so passiert, dass irgendwelche NGOs plötzlich müssen Leute entlassen müssen, weil die Amerikaner nicht mehr zahlen. Und man hat keine Ahnung gehabt, dass dort die Amerikaner reinfinanzieren. Oder irgendein Schweizer Hilfswerk in Afrika, wo sagt, man müssen die Hälfte der Leute entlassen, wo man eigentlich als hundertprozentiges Schweizer Hilfswerk angeschaut hat. Aber die Amerikaner haben seit Jahrzehnten ganz Haufen Geld in das Schweizer Hilfswerk reingezahlt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ist es richtig, dass wir mit den blutigen Fingern auf die Amerikaner gezeigt haben? Zweite Frage. Ist das Verhalten der Amerikaner heute ein bisschen verständlich? Schwierige Frage.
Ich versuche gerade eine Antwort zu geben, da ich die Überheblichkeit in meinem Auftritt auch als Provinzdirektor, wo ich doch auch dazu beigetragen habe, die Kultur von der Schweiz am Ausland zu verbreiten, das ist eine Haltung, die wir nie hatten. Wir haben uns immer wahrgenommen, auch in den internationalen Diskussionen, als jemand, der geschätzt wird, der durchaus eine fundierte, evidenzbasierte Meinung hat, aber nicht laut ausruft als erstes, sondern ansteht für seine Anliegen, für die Anliegen der Schweizer Kulturszene, standhaft bleibt und sachlich auch die verteidigt. Und in Überheblichkeit, ich habe uns eher empfunden, als die Schweiz ist immer der kleinere Partner, als wenn man mit dem Goethe-Institut zusammengearbeitet hat oder der Allianz France, sind die viel grösser, viel mächtiger und haben ganz ein anderes Selbstverständnis gehabt. Also in Deutschland, das Goethe-Institut entsendet Künstler, Künstlerinnen in andere Weltregionen. Wir haben da sich, es geht darum, die miteinander zu vernetzen, dass man austauscht und gegenseitig lernt. Also die Überheblichkeit habe ich nicht so erlebt.
Also gehen wir zurück zu der Dissertation, die Sie gemacht haben, staatliche Kulturförderung in Amerika und der Schweiz. Ist für mich noch ein schwieriges Thema im Sinn, dass wenn Sie jetzt würden sagen, staatliche Kulturförderung in Zürich und Basel, oder, dann könnte ich das jetzt irgendwie noch nachvollziehen. Oder? Aber die kleine Schweiz und nachher das grosse Amerika, warum das Thema?
Für mich ist es aus zweierlei Gründen interessant gewesen. Man sagt ja, Schweiz ist Sister Republic of the US oder umgekehrt, je nachdem, wer die Deutungshoheit wird haben. Also eine gewisse Nähe, Ähnlichkeit in vielen Sachen, Staatsverständnis und so weiter. Auf der anderen Seite zwei gänzlich andere Formen vom Umgang mit dem Staat. Also wir, die in Europa aufgewachsen sind, mit Städtekultur, Bildungsbürgertum und so weiter und so fort, und die USA, die einfach das Land müssen neu entwickeln, erobern und viele Sachen dort auch gelöst haben durch private Initiativen. Und spannend ist, wir haben eigentlich ein primär staatliches Förderungsmodell von Kunst und Kultur in Europa oder mindestens in den deutschsprachigen Europa, in Frankreich und England. Und die USA kommt eher von der privaten Initiative her. Und mich hat es interessiert, kann man die zwei Welten verbinden? Können wir in der Schweiz auch lernen von dem, was in den USA passiert, um unser Fördersystem besser zu machen?
Hätte man dann mal können sagen, privat versus staatliche Förderung? Wäre das auch das Thema gewesen, eigentlich? Ja. Einfach jetzt ist es ein Beispiel von zwei Ländern.
Also, was mir am eindrücklichsten gesehen ist, wenn man London, Moskau nimmt, ist es die gleiche Distanz wie San Francisco, New York. Wenn man von London nach Moskau fährt, sieht man eine Vielfalt von unterschiedlichsten, hochqualitativ wichtigen, relevanten Kulturformen und Kunstformen. Wenn man von San Francisco auf New York fährt, hat es sehr wenig. Und ich glaube, der grosse Vorteil von staatlicher Förderung ist, dass es wirklich eine Vielfalt ermöglicht, eine Diversität. Und es schafft eine Grundlage auch in der Kontinuität, die Planungssicherheit schafft, Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter.
Jetzt sind wir voll gerade beim Thema staatliche Förderung von Kultur. Jetzt, wenn man würde die Leute fragen, die zu Bern im Bahnhof auf einen Zug laufen müssen, einfach schnell fragen, findest du das gut, dass der Staat die Kultur finanziert? Ich weiss nicht, was wird auf eine Antwort kommen, was vermuten Sie?
Es kommt darauf an, wer man fragt.
Das habe ich gedacht, dass das Antwort
kommt. Was man kann sehen, ich habe ja in meiner Dissertation auch, sie hat eigentlich angefangen mit der ökonomischen Analyse von der Kunstförderung, kann man sie über ökonomische Kriterien, externe Effekte usw. begründen. Und man kann nachweisen, dass sobald Abstimmungen über grosse kulturelle Institutionen kommen, mit der Regel durchkommt, sei es ein Opernhaus, sei es ein Museum. Und man kann nachweisen, dass von denen, die dafür gestimmt haben, dass die Mehrheit, ein grosser Teil gerne in die Tiefe gegangen ist, das auch nützt, aber allein schon über die Identität, über den Existenzwert, über die Möglichkeit, irgendwann einmal in ein Kunsthaus zu gehen, ist ein Grund, dass die Leute, wenn sie abstimmen müssen, sehr häufig für Kulturförderung abstimmen.
Ist es nicht umgekehrt? Jetzt haben wir Luzern, das Theater wollte neu machen, oder? Das ist Durchgeheit. Jetzt dürfen sie nur das absolute Minimum machen, dort die Lüftung irgendwie ein bisschen erneuern etc. Mehr dürfen sie nicht machen. Ich weiss es noch ganz von vielen, wo die Leute wirklich langsam ein bisschen genug haben, dass solche Summen, wenn wir zur Pro Helvetia gehen, ganz schnell, dann ist die Förderbeträge vom Bund von 2025 bis 2028, das sind fast 190 Millionen Franken jetzt. In dieser Periode, 4 Jahre, 25, 26, 27 und 28. Ich meine, das ist nicht schlecht, oder? Das ist relativ viel. Und dort sitzen ein paar Leute an der Spritze, die eigentlich sagen, wer überkommt und wer überkommt nicht. Das habe ich in meinem Leben eigentlich immer empfunden, wenn ich zu Kreuzen kriechen bei einer staatlichen Organisation und die mir gesagt hat, deine Nase passt mir nicht, du kommst nichts über. Und dem nebenan habe ich gesagt, du hast eine wunderschöne Nase, du kommst irgendetwas über. Wie macht das, oder wie hat das zu Ihrer Zeit, halt, wo Sie bei der Pro Helvetia waren, wie hat man das gemacht, dass man nicht in solche Probleme hineingelaufen ist?
Zuerst noch einmal zu dieser Zahl. Ich zitiere aus dem Gedächtnis, darum nicht ganz sicher, die Präsidentin vom Goethe-Institut, glaube ich, oder die ehemalige Präsidentin vom Goethe-Institut, die gesagt hat, unser Jahresbudget ist ungefähr 1 Kilometer Strassenbau. Also die Relation von dem, was Kultur hat, im Vergleich zum Gesamtbudget, ist nach wie vor, auch wenn die Zahl 190 Millionen gross tönt, eigentlich relativ klein auf das gesamte Haushaltsetat. Ob es jetzt 1, 2, 3 Kilometer ist, weiß ich nicht mehr genau, aber es hat mich sehr eindrücklich geschient, wenn man es im Verhältnis tut. Hätte zu meiner Zeit jemand gesagt, aufgrund der Nase hätte oder sie jemand ausgewählt, hätte man sehr schnell einen Termin gehabt, zweite, und das sehr ernsthaft angeschaut. Weil das ist keine Sache, die in das Kriterium in der Nase aussieht, in der Kunstförderung.
Ja, aber irgendjemand muss ja entscheiden, ob man irgendwelche Kriterien tut man definieren und nach diesen Kriterien komme ich dann halt Förderung über im Kulturbereich oder ich komme sie halt nicht über.
Ja.
Und die Kriterien, die tut ja auch schon jemand machen, oder? Das ist ja wie ein Grundgesetz fast nachher. Und wenn die Kriterien einfach, ich sage jetzt, dass die stimmen ja gar nicht überein. Das ist ja gar nicht, das umfasst gar nicht die ganze Menge der Kultur. Wie hat man das gemacht? Wie hat man die Kriterien definiert?
Kunstförderung kann nie 100% richtig sein. Kunst ist eine Zeit voraus, sie ist vielfältig und man kann nie alles voraussehen, was kommt. Also irgendwelche Kriterien oder Prozesse, die man festlegt, sind ein Versuch, möglichst nach einer gerechten, richtigen Lösung zu kommen. Und wenn man die Schweiz anschaut, im staatlichen Betrieb sind es demokratische Prozesse, und auch nicht verabschiedet. Und wenn man als Demokratie, als Rechtsform, als Staatskonstrukt glaubt, ist das eigentlich die logische Folge, dass man auch in demokratischen Prozessen auch über die Sachen Gesetze erlaubt, Kompetenzen delegiert, Verordnungen macht. Je nachdem, Kanton, Stadt, Bund, sind es andere Grundlagen, die man hat. Aber es sind demokratisch legitimierte Prozesse und Abläufe. Und innerhalb von dem hat man eine Beteiligung von den Personen, die involviert worden sind, sei sie in Räte, im Parlament, als Experten. Und was wir jetzt bei der Stiftung Mercator versuchen, die nicht staatlich ist, wir versuchen möglichst breit auch. Also wenn wir das Thema wie Digitalisierung Gesellschaft ins Auge nehmen und anschauen, haben wir über 100 Interviews geführt. Mit Wissenschaftlern, mit Verwaltung, mit Bundesstellen, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit Künstlerinnen, um herauszufinden, gibt es überhaupt einen Bedarf für Förderung? Wenn ja, wo gibt es eine Lücke, wo niemand reinkommen kann? Und wenn ja, was ist die Rolle von der Stiftung? Und so versuchen wir, in einem breiten Prozess herauszufinden, was es wirklich braucht. Und natürlich am Ende des Tages muss eine Person entscheiden. Und in einem Bereich, in dem man nicht abschließend kann messen kann, wie wenn man irgendwie Schrauben verkauft und man sieht, wie viele Schrauben verkauft hat, sondern muss aufgrund von qualitativen Kriterien und Einschätzungsurteilen nehmen, ist nie ganz klar messbar. Man kann aber aufgrund von Ausstrahlung, von früheren Arbeiten, von Arbeitsmarkt, Potenzialeinschätzungen, versucht man, sich ein Bild zu machen und in die bestmöglichste Entscheidung zu fällen.
Hat sich schon mal jemand beschwert bei Ihnen damals, bei Pro Helvetia, als er gesagt hat, das ist jetzt überhaupt nicht demokratisch abgelaufen und das ist sowieso nicht richtig und ich werde jetzt einen gerichtlichen Weg einschlagen?
Beschwert sicher. Ich glaube, nie. Ich glaube, die Tiefe von einem demokratischen Diskurs ist nicht gegangen. In der Regel ist es darum gegangen, wieso ich nicht und sie oder er schon. Aber das hat es immer dagegen Beschwerden.
Pro Helvetia, eben eine staatliche Organisation, Amerika mehr privat. Was schauen Sie heute aus Ihrer Sicht? Jetzt sind 2017 sind Sie ja weg bei der Pro Helvetia. Und haben jetzt eine gewisse Distanz drauf. Was schauen Sie als korrekt an? Ist das staatlich okay? Weniger staatlich, mehr privat, weniger privat?
Es ist wichtig, die Frage im gesellschaftspolitischen Kontext anzuschauen. Die Realität, wie wir uns auch in der Schweiz organisieren. Und wenn man das anschaut und davon ausgeht, dass eine Kultur kann wachsen, kann gedeihen kann, wenn ein Boden da ist, so ein Nährboden, wo doch einiges darunter ist, was es schafft oder auch nicht schafft, können wir nicht ohne gute staatliche Förderung aus. Es ist ähnlich wie in der Schulbildung. Da gibt es ja auch, in Deutschland gibt es grosse Stiftungen, die Bildungsförderung machen. Und man hat mal so eine Erhebung gemacht. Und wenn ich mich richtig erinnere, für das ganze private Stiftungsvermögen genau lange, um einen Monat den öffentlichen Schulbetrieb zu finanzieren. Also man hat gerne nicht außerhalb des Staates genug Möglichkeiten, einen Rückzug vom Staat so ausgleichen, dass nicht ein Flurschaden entsteht.
Sie haben gesagt, das ist ja ein demokratischer Prozess. Es ist nur, wenn wir sagen, ein pseudodemokratischer Prozess jetzt bei Pro Helvetia. Es ist ja nicht das Volk, das alle vier Jahre kann sagen kann, ob das passt oder ob es nicht passt. Und es ist das Parlament. Also, es ist eine parlamentarische Demokratie, die hier über das Geld Bescheid sagt.
Es ist unser Staatssystem und in dem Sinne ist es nicht pseudo, sondern direkt demokratische Form von Anwendung von der Kompetenzen, wie sie verteilt sind im Bundesstaat.
Sie sind 2017 weg von der Pro Helvetia, obwohl Sie eigentlich den Bund relativ gut kennt haben. Sie haben ja sogar schon mal beim Bundesamt für Kultur vorher geschafft, bevor Sie zur Pro Helvetia gekommen sind. Sie sind dann Stellvertreter worden von Pius Knüssel, wo dann irgendein ist, warum auch immer, Pro Helvetia verloren hat und dann sind sie Nachfolger geworden. 2017 haben sie gesagt, jetzt gibt es eine neue Herausforderung für mich und das ist die Mercator-Stiftung. Wenn man jetzt auf die Strasse wieder gehen würde, wieder in die Arkaden runter, oder in den Untergrund vom Bahnhof Bern und würde fragen, wer ist Pro Helvetia, dann würde ich sagen, ich habe auch schon davon gehört. Ich kann es nicht genau sagen, was es ist. Pro Helvetia ist wahrscheinlich eine politische Organisation, die schaut, dass es der Schweiz gut geht. Macht sie ja theoretisch aber einfach über Kultur. Und nachher, wenn wir die gleiche Person fragen, wer ist die Mercator-Stiftung, dann würde wahrscheinlich 99 von 100 sagen, keine Ahnung. Ist das Absicht?
Es ist ein Verständnis von der Rolle von einer Stiftung. Wir verstehen uns als die, die oder anders formuliert, die Projekte, die wir fördern, die unterstützen sie immer Projekte von den Projektpartnern. Und wenn man kommuniziert, geht es primär darum, die Projekte der Projektpartner in die Öffentlichkeit zu rücken, zu vernetzen. Und wir haben in dem Sinn, es gibt in Englisch so eine schöne Wortkombination, die heißt Humbition, also Humbleness und Ambition. Humbleness ist eine Form, es ist nicht Demut, aber es ist schon wie Bescheidenheit. Also es geht nie um uns, aber gleichzeitig Ambition, haben wir die Ambition, das Maximum rauszuholen mit unseren Mitteln für das Gemeinwohl. Und es geht nicht um uns. Also so das ganze Thema Broadcasting, weil ja viele Unternehmen müssen machen, um ihr Produkt zu verkaufen, das machen wir nicht. Wir versuchen uns so zu positionieren, dass wir Dienstleister sind an Themen, die unterstützen können. Aber immer auch in einer subsidiären Rolle. Also wenn es in den Themen Akteure gibt, die mit einem Gesuch auf uns zukommen, ist das der Idealfall. wenn wir feststellen, aus allen unseren Netzwerken und dem Wissen, das zu uns kommt, es gibt ein Thema, wo es einen Bedarf gibt, eine Innovation oder eine Konsolidierung, dann suchen wir, wer draussen das machen kann. Also es ist ganz ein anderes Verständnis, als wenn ich ein Unternehmen führe, wie man es auch positioniert in dem Markt.
Also das war ja schon bei Pro Helvetia so gewesen. Der Pius Knüssel war eher einer, der hergestanden ist und zwischendurch mal für eine Kontroverse gesorgt hat, indem er einfach gesagt hat, das ist so, und alle haben sich aufgeregt. Und sie haben nachher gesagt, weniger Bühne und mehr Backoffice.
Nein, ist das? Also Backoffice, das ist nicht mein...
Mal, das haben sie gesagt. Ich zitiere sie aus irgendeinem Interview raus, weniger Bühne, mehr Backoffice. Das heisst ja nicht, dass sie einfach sich verschleifen im Backoffice, sondern das meint eigentlich, das, was sie vorher gesagt haben, sie nehmen sich selber nicht mehr so ganz so wichtig. Und Stiftung hat einen Stiftungszweck und sie möchten aus dem Hintergrund eigentlich möglichst den Stiftungszweck erfüllen.
Ja, für mich geht es sehr um die Sache, die wir so engagieren. Das ist einerseits vom Stiftungszweck definiert, andererseits bewegt sich auch der Zweck im Referenzrahmen von der Bundesverfassung, von den Nachhaltigkeitszielen, von der Vereinten Nationen und so weiter. Und wir empfinden uns nicht als zentraler Akteur, das sind die, die wirklich in diesen Feldern arbeiten, mit der einen Sache, sondern mehr enabled ist das englische Wort, sondern ein englisches Wort hineinbringen, wir versuchen es zu ermöglichen.
Also Sie haben noch etwas anderes Schönes gesagt, für Polemiken und Streitschriften habe ich schlicht keine Zeit. Das klingt eigentlich wunderbar gut. Sie haben sich irgendwie in der Jugend schon mit Tanz auseinandergesetzt. Wie ist das passiert? Wie kommt ein junger Mann zu Tanz?
Es ist eine kitschige Geschichte. Ich habe Kurzgeschichten und Gedichte geschrieben. Sie sind sogar publiziert worden, von der Kritik dann auch verrissen. Heutzutage total nachvollziehbar. Es hat eins darunter, was ich gut finde. Ich habe aber dort gefunden, irgendwie möchte ich die in Rom hineinbringen. Ich habe gemerkt, vom Plattenauflegen, das damals DJ, das Mischen war noch nicht so populär gewesen. Von diesen Kurzgeschichten kann ich gut mit Rhythmus umgehen und habe irgendwie versucht, jemanden zu finden, wo auch die Bühne schafft. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, habe mich verliebt und dann haben wir miteinander eine Tanztheater-Company gegründet. Und wie eine, aus eigener Initiative, ohne irgendeine Ausbildung oder Hintergrund, haben wir angefangen etwas zu entwickeln, wo ich zuerst eher schon auf der Bühne gestanden bin. Nachher habe ich Dramaturgie gemacht, natürlich immer das Management von der Company. Und das ist immer weitergegangen. Ich habe immer mehr Wissen und mehr Perspektiven gesammelt und ja.
So Tanzcompanies, die sehen wir vielleicht im Fernsehen oder so, wenn ein Sänger vorne singt und hinten dran sind ganz Haufen, die tolle Bewegungen machen, dann ist das so eine Company, die tut man für das engagieren.
Wir haben zeitgenössischen Tanz gemacht, wir haben sehr wenig Schnittstellen gehabt zur Unterhaltungsbranche, wir sind in Stadttheater, alternative Kulturort auftreten, am Theaterspektakel später Sachen. Aber ich glaube, wenn man das Bild hat von mir im Hintergrund, bin ich wahrscheinlich der, der dazu da ist, dass das Publikum einmal lacht. Weil ich bin sehr ungeschickt in vielen Sachen gesehen und jemand hat mir mal gesagt aus unserer Company, und das ist mir sehr geblieben, gesagt, das Tolle an dir ist, auch wenn du versuchst, möglichst ernsthaft und gut zu bleiben, es sieht immer lustig aus. Und ich denke, okay, dann ist das halt meine...
Sie sind dann von Pro Helvetia vermutlich abgeworben worden, von der Mercator-Stiftung, oder haben Sie es ins Rat gelesen?
Es hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass sie eine neue Geschäftsführung suchen.
Ist es ins Rat gegeben oder ist es unter der Hand ist das gelaufen?
Nein, es hat es ins Rat gegeben, ich glaube, der NZZ. Und dann habe ich das angeschaut, habe mich mit der Website auseinandergesetzt und mich dann auch beworben.
Warum haben Sie sich beworben? Also Sie sind direkt von der Pro Helvetia. Pro Helvetia, etwas, wo man zwischendurch schon in eine Kamera mal hineinschauen und Stellung nehmen muss, weil es sind ja eben Bundesgelder, also man ist ein bisschen eine öffentliche Person. Haben Sie so ein bisschen, wie man Deutsch sagt, die Schnauze ein bisschen voll gehabt, im Prinzip immer herzustehen und alles zu rechtfertigen? Und dann haben Sie doch ein bisschen in den Hintergrund gumpen.
Es war eine Mischung von Gründen gesehen. Also Pro Helvetia mit zwei jungen Kindern, unser zweites Kind ist dann gekommen, als ich Direktor war, ist relativ anforderungsreich vom Familienvater mit einer Partnerin, die auch erwerbstätig ist. Man ist viel weg, man ist viel auf Reisen. Und das war mal ein Teil gewesen. Der zweite Teil ist, dass ich auch ein Interesse bekommen habe über Kunstkultur raus. Und ich bin dort, ich muss jetzt zurückrechnen, knapp 50 gesehen. Und die Frage, die auftaucht, ist, bleibe ich in der Kultur? Bleibe ich in der Kultur, wo ich 20 Jahre plus minus 10 bin? Oder nehme ich meine ganzen Kompetenzen, mein Wissen mit und erschließe mir ein anderes, allenfalls breiteres Themafeld? Und dann habe ich die Mercator angeschaut und denke, da kann man etwas machen, da kann man auch zum gesellschaftlichen Wandel beitragen. Meine Kinder haben sicher auch Rolle gespielt. Also auch zu merken, es hat Themen drin, wo die Zukunft auch betrifft von jungen Menschen, wo ich das Gefühl habe, in dem Sinne kommt es zur rechten Zeit für mich also die rechte Möglichkeit.
Was macht die Mercator-Stiftung?
Das würden die meisten am Bahnhof Bern auch sagen, keine Ahnung. Es ist sehr unterschiedlich grundsätzlich.
Also am Bahnhof Zürich vermutlich auch. Wir müssen jetzt nicht den Berner
umgerechnet. Es gibt jetzt noch ein paar Hipster-Cafés, die es da gibt. Wo die Uni-Studenten hingehen, dort können sie. Nein, Spass beiseite. Unser Ziel ist eigentlich eine demokratisch, chancengerechte und ökologisch nachhaltige, offene Gesellschaft. Und wir fokussieren auf Gesellschaft und auf Klima und wir denken sie zusammen. Also wir sind dezidiert der Meinung, dass wenn wir die Klimathematik auch wollen, in den Griff kriegen, brauchen wir eine funktionierende Demokratie. Und die Demokratie funktioniert dann, wenn gesellschaftlicher Zusammenhalt da ist, wenn Diskussionsräume da sind, wenn Sachen können ausgehandelt werden können. Und gleichzeitig braucht es einen Umgang mit Digitalisierung. Digitalisierung als Chance, aber auch als Herausforderung, Thema Daten, Abhängigkeiten und so weiter. Und wir müssen das Thema Lernen der Zukunft eingehen. Da sind wir sehr eng auch mit verschiedenen Wirtschaftsakteuren zusammen. Wie könnte Bildung aussehen, wo junge Menschen, die heute nicht einmal genau wissen, ob es irgendeinen Job mehr gibt in Zukunft, wie kann man die fit machen auch für den Arbeitsmarkt?
Also klassische Kultur ist das nicht mehr. Also ich sehe mal nicht, was Klima direkt mit Kultur oder umgekehrt zu tun hätte.
Wir haben einen Kulturteil, in dem dass wir ein Programm haben, das Arbeitstitel Kunst, Kultur, Transformation, wo die Überlegung ist, wie kann Kunst, Kultur dazu beitragen zum gesellschaftlichen Wandel, indem es aber aus der Kunst rauskommt und mit anderen Sektoren zusammenarbeitet. Also Wissenschaft, Wirtschaft, auch zivilgesellschaftliche Organisationen. Im tiefen Glauben, dass Kunst und Kreativität zum Teil Räume auftut, Imaginationsräume oder Diskussionsräume, die anders sind, als wenn man in verhärteten Positionen verbal aufeinander zugeht.
Klima ist ja sicher etwas, wo man auch im Schaufenster drinnen steht. Gehen wir für einen schnellen Blick nach Deutschland. Also die Deutschen haben Radabutz gemacht, die haben ihre Atomkraftwerke abgestellt und gesagt, das müssen wir wegen Klima machen. Mittlerweile merken sie, dass sie wahrscheinlich mit den Atomkraftwerken massiv weniger CO2 rausgelassen hätten in den Himmel rauf, als mit der Kohle, die sie jetzt verbrennen und der Wahnsinnssteigerung von fossilen Brennstoffen. Also man will die fossilen Brennstoffe loswerden und nicht noch aktivieren. Das hat man aber gemacht, gewaltig. Und dort gibt es auch eine Mercator-Stiftung. Es gibt die Mercator-Stiftung in Essen und das war, glaube ich, auch die ursprüngliche gewesen. Und später ist dann, glaube ich, Zürich dazugekommen. Oder ist das so
umgekehrt? Wir sind beide miteinander gegründet worden. Mit Familie in beiden Ländern gewohnt hat, hat man gerade in beiden Ländern im 98, glaube ich, beide Stiftungen gegründet.
Genau, also das war die Familie Schmidt-Rutenbeck, wo die Finanzen geliefert hat, um diese Stiftung zu gründen. Da geht es um die Firma Metro Holding AG. Und die Metro war früher eine Firma, die immer wieder Schlagzeilen gemacht hat. Immer wieder hat man gehört von der Metro. Heute ist es völlig ruhig geworden. Und es ist immer noch ein Weltkonzern, der 31 Milliarden umgesetzt hat im letzten Jahr. Also eine ziemlich mächtige Position. Wie stark spüren Sie die Gründerfamilie noch in der Mercator-Stiftung? Wie sind Sie involviert in die Familie? Trifft man die ab und zu? Wie sieht das aus?
Wir sind per Definition, eigen, aber auch Fremddefinition, keine klassische Unternehmensstiftung, wie es ja viel gibt, auch im deutschen Raum, Robert Bosch Stiftung und so weiter, sind wir nicht. Wir sind bewusst aus dem Privatvermögen von der Familie gegründet worden, mit dem Ziel oder Sinn und Zweck auch losgelöst von irgendwelchen unternehmerischen Interessen, Beteiligungen können frei funktionieren. Wir haben zwei Familienvertreter im Stiftungsrat und wir haben auch schon uns vorgestellt, an Familientreffen und Familienzusammenkunft. Bis heute, und ich bin jetzt 7 Jahre dort, hat es keine Einflussnahme gegeben. Also auch die Entscheidung im Stiftungsrat werden sehr schweizerisch ausgehandelt, bis alle einverstanden sind. Die Strategie wird miteinander arbeitet und ich sehe da, in unserem Fall kann ich wirklich sagen, wir sind sehr unabhängig von dem, was damals oder was die Firma Metro überhaupt tut, weil wir haben keine Schnittstelle.
Es gibt eine weitere deutsche Stiftung, wo man die beiden Stiftungen in Essen und in Zürich unterstellt hat. Das ist die Meridian Stiftung. Und wie ist dort die Abhängigkeit denn? Also, die sind ja verantwortlich, dass zuletzt, wenn das Geld nicht reicht, wo aktuell in der Stiftung innen ist, dass die Defizite auch getilgt werden.
Die Metro-Stiftung zusammen auch mit der Zürcher ansässigen Gambiato-Stiftung sind verantwortlich, dass dem gemeinwohlorientierten Vermögen so anzulegen, dass sie die zwei Stiftungen können alimentieren in Deutschland und in der Schweiz. Die zwei Stiftungen Deutschland und Schweiz sind Schwesterstiftung, voneinander unabhängig. Wir teilen zum die gleichen Werte von der Familie, wie sie damals ja gegründet worden ist, arbeiten, wo es Synergien gibt, zusammen, aber sind nicht irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis. Die Meridian-Stiftung, eigentlich ist es so, dass wir nach Schweizer, also eigentlich, wir sind nach Schweizer Recht eine Stiftung, wo der Stiftungsrat abschließend auch entscheidet. Das heisst, die ganze Strategie wird entwickelt vom Stiftungsrat, auch die Jahresplanung, welche finanziellen Mittel wir für das könnten brauchen. Und die Meridian-Stiftung tut das anschauen, tut die Vermögenssituation anschauen und gibt uns dann zurück, wie viel sie ausgeben von der Vermögenssituation können ein Defizit decken. Also wir haben ein eigenes Vermögen.
Wie groß ist das?
Es schwankt ein bisschen in der Grössenordnung plus minus 130 Millionen.
Das ist eigentlich Ende Jahr, also nachdem sie Stiftungen ausgerichtet haben, also indem sie irgendwelchen Leuten geholfen haben oder Firmen oder was auch immer, oder Kulturschaffenden oder Klima, dann sind das immer noch die 130, 150 Millionen. Ja.
Also wir haben die eigenen Träge, die je nach Börsensituation mehr oder weniger sind. Und wir halten uns im Rahmen von einer zugesicherten Defizitgarantie.
Wie tun Sie Ihr Vermögen anlegen? Gibt es auch eine Strategie, die ja, definiert ist, wie muss angelegt werden?
Natürlich, wir sind der eidgenössischen Stiftungsaufsicht unterstellt und sind auch verpflichtet, gesetzlich verantwortungsvoll mit dem Vermögen umzugehen. Wir haben eine Anlagekommission und wir haben im Moment grob zwei Modelle. Wir investieren einerseits in verschiedene Vermögensverwalter, die nach Nachhaltigkeitskriterien die Gelder anlegen, uns rapportieren über die Nachhaltigkeitskriterien.
Also auch dort kommt das Klima zum Zug? Also Sie sagen im Prinzip, wir sind unter anderem eine Klimastiftung und wenn wir investieren an den Börsen und so weiter, dann bitte machen das nach unseren Kriterien.
Also wir halten uns einerseits an den allgemeinen Standards, die jetzt im Bankensektor, glaube ich, zunehmend auch Gewicht bekommen haben. Und wir schauen weniger bei der Vermögensverwaltung, aber auch allgemein auch ein kleiner Teil von unserem Vermögen nützen wir auch für Investitionen in Impact, also wirkungsorientierte Venture-Fonds, die Start-ups unterstützen, very early phase, wenn noch niemand eingeht. Und unser Ziel ist dort, wenn wir uns als Stiftung anschauen, mit der linken Hand Vermögen, der rechten Hand Förderung, wie können wir die, um die Wirkung zu erhöhen, so gut wie möglich aufeinander abstimmen. Also als Stiftung können wir gewisse Sachen machen, andere nicht. Auf der Investitionsseite können wir dafür Sachen machen, die man Stiftung nicht können. Und es macht auf der Wirkungsebene sehr viel Sinn, dass man die miteinander denkt, weil das Vermögen ist ja auch eine Möglichkeit zu investieren an Orten, wo es dem Stiftungsziel entspricht.
Und wie viel dürfen Sie pro Jahr brauchen von diesem Vermögen? Oder von den Erträgen?
Wir sind keine Verbrauchsstiftung.
Also das heisst, es bleibt bei den 130 bis 150 Millionen. Ihr müsst schauen, dass ihr wirklich super anlegt.
Und ja, also wir haben sehr einen professionellen Anlagenausschuss. Uns ist es sehr wichtig, das Thema Finanzen nachher anzuschauen. Wir haben viele Gespräche geführt, auch zusammen mit dem Bachverband Swiss Foundations. Und immer vor im Hintergrund, wie können Stiftungen, wenn sie schon Sachen fördern, maximale Wirkung erzielen. In dem Sinne, und das Vermögen ist ein Instrument, wo man auch an der Anlagenseite sagen kann, okay, in unserem Fall, wir sind in dem Sinne keine Klimastiftung, wir unterstützen dort zum grossen Teil in dem Bereich das ganze Ernährungssystem. Also macht es auch Sinn, dass wir nicht nur philanthropische Ernährungsvorhaben unterstützen, mit der Verwaltung zusammenarbeiten, mit anderen Stiftungen, sondern es durchaus als Anlagevermögen in Ernährungs-Startups hineingehen, die auch dazu beitragen.
Im Moment ist ja eben Amerika in aller Munde. Und alles, was nachhaltig ist, also nicht ganz alles, was nachhaltig ist, aber viel, was nachhaltig ist, wird in Frage gestellt. Die grossen und Monsterfirmen streichen plötzlich ihre Nachhaltigkeitsziele. Das, was sie 10 Jahre aufgebaut haben, haben sie nach 10 Tagen haben sie es rausgestrichen. Das Gleiche ist mit einer Gender-Problematik. Also, wie sagen das jetzt als Problematik? Das hat man auch 10 Jahre aufgebaut und hat sie 2 Wochen wieder rausgestrichen. Also sogar die grossen Pharmaunternehmen weltweit, inklusive der Schweizer, haben die Gender-Fragen einfach rausgestrichen aus ihren Philosophien raus, weil sie einfach gewusst haben, wenn wir das drin lassen und das die Trump-Regierung liest, dann haben wir ein Problem. Könnte das nicht dazu führen, dass gerade Investitionen in die Nachhaltigkeit überproportional leiden könnten und da ihr Stiftungsvermögen ein bisschen in Frage gestellt ist?
Also Stiftungsvermögen in Frage stellen, nein. Das ist ja mein Auftrag, dass man das wahren als Substanz. Thematik, dass auch staatliche Stellen aus verschiedenen Themen, die dem Gemeinwohl dienen, zurückziehen, das ist eine grosse Thematik, ein Stiftungssektor, wo auch die Fragen aufwirft, wenn wir gleich viel Geld haben wie vorher, was bedeutet das für Stiftungen, wie kann man Wirkung erzielen und was wir machen, schon seit ich eigentlich dort bin, wir gehen immer mehr weg von punktuellen Unterstützung von Einzelprojekten, sondern wir schauen das Thema an. Mit der Vielzahl von ExpertInnen, was fehlt, was ist wichtig und definiert das Zukunftsbild. Wo will man an dem Thema? Ernährung, was ist das Ziel? Und dann gehen wir am System ansetzen, in kollaborative Prozesse, wo wir so weit möglich von Anfang an mit der Verwaltung, mit anderen Stiftungen, mit der Zivilgesellschaft, mit der Wissenschaft, auch wenn es geht, mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, weil wir sehr davon überzeugt sind, dass wenn man miteinander an Herausforderungen angeht, mit unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Kompetenzen und Ressourcen, mehr tragfähige und hoffentlich auch breit abgestützte Lösungen entwickeln kann.
Aber ich komme nochmal darauf zurück, also die Nachhaltigkeit wird ein bisschen gestrichen aus den Vorgehen von den Firmen heraus. Vermutlich, weil sie einfach müssen, weil sonst haben sie noch höhere Zölle nachher drauf, als sie jetzt schon auf Brummen bekommen. Das bedingt aber auch, dass plötzlich das Interesse und die Nachfrage nach solchen Titeln plötzlich kleiner wird. Das ist jetzt richtig aufgehypt worden. Und schauen Sie am Morgen einen Börsenkurs an, wenn Sie ins Büro kommen?
Nein, ich bin kein Börsen- und kein Anlagespezialist. In dem Sinn habe ich noch Beisitz in der Anlagekommission. Da haben wir Leute, die die Sache wirklich verstehen und wissen, wie man das Geld auch nachhaltig und im Sinne der Stiftung anlegen kann.
Können Sie mir ein Beispiel machen? Nehmen wir jetzt das Wort Klima gleich nochmal schnell führen. Können Sie mir ein Beispiel machen von einer Zahlung, die Sie gemacht haben an irgendeine Körperschaft, die im Bereich Klima aktiv ist, gewesen oder immer noch ist?
Also auf der Förderseite oder der Investitionsseite?
Also Sie haben ja gefördert, also Sie fördern, ja, genau. Ja. Also Investitionen haben wir darüber geredet, das ist allenfalls ein Problem, vielleicht werden wir sehen. Aber jetzt, dass Sie jemanden gefördert haben, der eine gute Idee hatte.
Ja, da haben wir verschiedene. Also unser Kernthema ist oder eins von unseren 2 Themen unter dem gesellschaftlichen Bereich Klima sind das Ernährungssystem. Und uns geht es darum, ich nehme ein Beispiel, das System Gastronomie. Also wenn man sagt, man will der Bevölkerung Möglichkeiten geben, sich gesund zu ernähren, ein gutes Angebot hat zwischen Fleisch, Nicht-Fleisch, Fisch und so weiter und so fort, ist das System Gastronomie ein idealer Ort, um das anzuschauen, um auf Menschen zuzugehen. Also arbeiten wir zum Beispiel mit solchen Akteuren. Wir arbeiten auch immer wieder mit den Grossisten zusammen, um zu schauen, wie kann man das. Also unser Ziel ist auch hier die ganze Wertschöpfungskette. Also vom Produzieren, vom Futter oder vom Essen, das man dann produziert, bis hin zum Endkonsument, das anzuschauen, mit Verwaltung, mit Wirtschaft, mit anderen Akteuren, um herauszufinden, wie kann man das möglichst nachhaltig gestalten, dass möglichst alle, ich hoffe alle, Menschen so gesund und gut können ernähren und man einen möglichst guten Umgang hat auch mit dem Boden, was eine für unsere wertvollsten Ressourcen ist.
Sind wir da nicht wieder zurück bei der Metro Holding an und für sich? Weil die ist einer der weltweit grössten Lieferanten von Restaurationsbetrieben, Grossbetrieben, Systemgastronomie etc. Also das ist fast ein Kreisschluss, den wir hier haben.
Inwiefern wir mit der Metro zusammen sind, ist noch schwierig zu sagen, weil einerseits natürlich jemand dort Metro mitgegründet hat, hat da gewisse persönliche Themen, die die Person interessiert. Das sind ökologischer Landbau, es sind Ernährung. Andererseits haben wir keinen Kontakt mit dem Metro. Meines Wissens ist Metro auch in der Schweiz nicht aktiv.
Wenn ich an Stiftungen denke, dann denke ich an Leute, die arbeiten einfach für Gotteslohn. Und das ist ja vermutlich bei einer 150 Millionen Stiftung nicht unbedingt der Fall. Das muss ja hochprofessionell abgehen. Das kann man nicht einfach zu Fuß machen. Ihre Stiftungsratspräsidentin ist die Dr. Annegret Reisner. Und sie ist eine professionelle Stiftungsverwalterin. Also ich nehme jetzt an, sie ist nicht einfach Präsidentin, weil sie Blausch hat daran, sondern weil sie tatsächlich auch etwas verdient.
Im Rahmen dessen, was man gemäss der Gesetzgebung auch machen kann, werden die Stiftungsräte entschädigt.
Sie ist ja auch Unternehmensberaterin, sie hat auch an der HSG, sie ist eine Kollegin von Ihnen. Hat sie gleichzeitig studiert wie Sie? Oder? Nein, ist sie älter oder jünger?
Einiges jünger.
Einiges jünger. Also Ihre Präsidentin ist noch jünger als Sie sind?
Das kommt mit dem Alter mit. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt.
Also sie ist wirklich spezialisiert, die Beraterin für Stiftungen und solche Organisationen ist in diesem Alltag drin und hat extrem viel Mandat, unter anderem eben vermutlich eines der Hauptmandate der Stiftung Mercator. Sind Sie froh, dass Sie jemanden an der Spitze haben, der das professionell betreibt, der hinter Kulissen schauen kann und Sie nicht einfach jemanden aufgesetzt haben, bekommen, der sagt, ja, ich denke eigentlich auch noch ein bisschen an das Klima und ich finde es auch noch hübsch, oder, wenn wir ein bisschen über Kultur nachdenken, dass der nicht Präsident ist?
Ich hatte das Glück in meiner Laufbahn, dass ich immer in sehr hochprofessionellen Bereichen gearbeitet habe, Stiftungen, und ich schätze Zusammenarbeit mit einem professionellen Stiftungsrat sehr. Also als Geschäftsführer bin ich ja zwischen dem Stiftungsrat und dem Team zusammen und ich brauche auch ein Sounding Board, ein Gegenüber, das auch Sachen reinbringt, die das Team nicht auf dem Radar hat, mehr Mengen durchgehen. Und für mich ist das Konstrukt mit einem qualitativ hochwertigen Stiftungsrat und einer qualitativ hochwertigen Geschäftsstelle extrem wichtig. Weil niemand weiss die Wahrheit und miteinander kann man am besten herausfinden, wie man es möglichst gut machen.
Also Ihr Stiftungsrat ist so, wenn man nicht Professor oder Doktor ist, dann fühlt man sich fast ein bisschen verloren. Es ist Dr. Annegret Reisner, Professor Dr. Thomas Hadl, Professor Dr. Claudia Binder, Professor Dr. Pasqualina Pering und so weiter und so fort. Und dann ist der Direktor ist auch noch Doktor der Jurisprudenz, oder? Ist das eine Grundvoraussetzung, dass man muss irgendwie Professor sein oder Doktor sein, um da dürfen mitzumachen?
Nein, also wir sind ganz klar, auch wenn wir auf Stellen oder Personen suchen gehen für das Team, ist die Art vom Abschluss weniger relevant als der Inhalt und die Erfahrung, die eine Person mitbringt. Im Stiftungsrat hat es gewisse Herausforderungen, die man muss anschauen muss. Das Thema alt und jung. Wir hätten gerne jüngere Menschen im Stiftungsrat. Die Schwierigkeit ist, Menschen 30, 35, 40 sind meistens mit dem Erwerbsleben, haben allenfalls Kinder und haben gerne Zeit, um solche gemeinwohlorientierte Stellen zu machen, die doch aufwendig sind. Das muss eins. Das zweite Thema ist, wir arbeiten durch unsere Ansätze, die systemisch sind, Multistakeholder, um noch mehr englische Wörter zu brauchen, arbeiten wir in sehr komplexen Zusammenhängen. Und es ist wichtig, dass wir Menschen haben, und das ist unabhängig davon, ob man einen Doktortitel hat oder nicht, die in der Lage sind, auf einer strategischen Ebene können das anschauen, analysieren und die bestmöglichste Entscheidung für das Gemeinwohl zu fällen. Und im Moment ist es gerade eine Dichte. Ich vergesse das amigs, weil wir glaube nicht die typischen Doktoren und Doktorinnen haben, sondern wir haben Menschen, die für mich sehr wichtig sind. Aber es ist keine Voraussetzung.
Sind Sie auch schon mal vom Stiftungsrat wieder auf den Boden geholt worden? Haben Sie auch schon mal etwas machen, was Sie gefunden haben, das muss jetzt einfach sein? Sie sind das präsentieren und der Stiftungsrat hat nachher gesagt, Andrew Holland, no.
Ja.
Ich bleibe bei einem Ja, oder können Sie es noch sagen, was passiert ist?
Was immer wieder passiert, oder immer wieder zwei, drei Mal pro Jahr kann passieren, dass der Stiftungsrat findet, die entscheidende Grundlage, da fehlt, da gibt es gewisse Sachen, die wir abklären oder bei Sachen, wo wir Mitinitianten sind, da müssen wir noch in die und die Richtung das abklären, zum schauen, das gibt es immer wieder und das ist sehr wertvoll, weil der Stiftungsrat einen Ausblick hat. Es hat es auch schon gegeben, dass der Stiftungsrat mal gesagt hat, ja, also der Text, nein, der geht nicht, das geht nicht, den musst du nochmal anschauen. Und dann hat der Text zurückgenommen und gefunden, ja, Zuerst im ersten Moment habe ich gedacht, uff, muss das sein? Aber ich habe es nachgeschaut und wir haben nachher daran gearbeitet und das, was rausgekommen ist, besser. Und ich kann mit voller Überzeugung sagen, ich habe bis jetzt nie das Gefühl gehabt, dass der Stiftungsrat irgendetwas entscheidet, wo nicht am Ende besser ist als da, wo vorne da ist.
Kommen die Ideen immer von Ihrer Seite und der Stiftungsrat schaut sich das an? Also ist das die operative Seite? Oder tut auch der Stiftungsrat mal irgendetwas ausbrüten, wo Ihnen ins Nest gelegt wird, das Ei, und sagen, hilf jetzt, du da auszubrüten?
Wir haben eine klare Trennung, strategische und operative Ebene. Natürlich gibt es manchmal Überschneidungen, ich arbeite die Strategieentwicklung auch mit. Aber der Stiftungsrat ist primär dort gefordert, wo es darum geht, welche strategische Entscheidungen gehen wir, welche Themen, mit welchen Massnahmen, in welche Richtung. Und sobald es um Projekt geht, kommen die in der Regel von außen rein, die kommen in die Geschäftsstelle. Und wir schauen da, was passt überhaupt in die Strategie rein. Und wenn es ab einem bestimmten Frankbetrag ist, dann entscheidet der Stiftungsrat und darunter entscheidet mehr.
Was ist so das heisseste Eisen, das Sie im Moment schmieden? Das muss ein sehr heisses Eisen sein, dass Sie so noch ein bisschen nachdenken.
Nein, ich bin am Überblick, weil ich habe gerade ein paar Sachen, die in den Sinn kommen.
Also welche sind die heissesten Eisen? Ich kann das auch so formulieren.
Heiss heisst die, die ich cool finde, oder heiss, die schwierig sind? Heiss kann ja verschiedenes
heissen. Cool. Also es ist toll, oder? Das finde ich super, dass unsere Stiftung das machen kann.
Also was mich selber sehr motiviert und ich sehr überzeugt bin, dass das wichtig ist und es braucht, ist das ganze Thema, auch da ist das englische Thema Collective Action. Also wie tut man miteinander gemeinsam sektorübergreifend Herausforderungen angehen? Es gibt eine Organisation in Deutschland, die heißt Project Together, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten. Und wir haben jetzt den Versuch unternommen, zusammen mit externen Partnern das auch in der Schweiz aufzubauen und zu etablieren. Und wenn das klappt, würde ich das wahnsinnig toll finden.
Andrew Holland, ganz viel Dank von uns, von Aktiv Radio, dass Sie bei uns vorbeigekommen sind. Es war spannend und wir hoffen, uns bald wieder irgendwann zu hören, wenn wieder ein paar ganz heisse Eisen ins Feuer gekommen sind. Ich wünsche Ihnen viel Glück und auch Ihrem Stiftungsrat und allen, die Geld von Ihnen bekommen.
Aktiv Radio Interview.